Dazu begrüßt sie heute am Hochfest aller Heiligen ganz herzlich Andreas Büscher. Unser heutiges Thema, wie könnte es anders lauten, heißt: Aller Heiligen, könnte auch ich einmal dabei sein? Und Antwort auf diese Frage gibt uns gleich in dieser Sendung Pater Johannes Maria Ploblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Bad Driburg in Nordrhein-Westfalen. Er wird uns erläutern, was man tun kann, dass sich dieser Satz auch bewahrheiten kann, dass wir mal dabei sein können bei den Heiligen oder warum man überhaupt diese Frage stellen darf. Ich begrüße nun ganz herzlich in dieser Sendung Pater Johannes Maria Ploblotzki. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
Ja, grüß Gott, lieber Andreas Büscher. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir freuen uns nun auf Ihre Ausführungen.
Dankeschön. Ja, ich freue mich wirklich sehr, heute an diesem Festtag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ein wunderschönes Fest, das leider manchmal in unserer Kirche doch ein bisschen in den Hintergrund rückt und durch andere Dinge auch überlagert wird. Es ist ein sehr schönes und wichtiges Fest. Vielleicht haben einige von Ihnen auch die Gelegenheit gehabt, heute schon zum Gottesdienst gehen zu können. Liturgie ist aber nicht nur eine Zelebration bestimmter Riten, sondern die Liturgie besitzt auch einen pädagogischen Charakter. Sie formt uns und richtet unseren Blick auf unsere himmlische Berufung. Und zu Allerheiligen feiern wir deshalb nicht nur besonders vorbildliche Menschen der Kirche, sondern unser eigenes Ziel wird uns vor Augen gestellt. Das Zeugnis so vieler Heiligen soll uns auf dem Weg unserer Pilgerschaft ermutigen, stärken und in rechter Weise hinziehen zu dem, wozu Gott uns berufen hat, uns alle, zur Anteilnahme an der göttlichen Glückseligkeit. Und ich möchte gerne diesen Aspekt der Heiligkeit als Teilhabe an der göttlichen Liebe in 4 Schritten weiter vertiefen, indem wir uns zunächst ein wenig mit dem Sinn und der Bedeutung des Festes von heute, aller Heiligen, beschäftigen, dann über das Verständnis von Heiligkeit, also was ist eigentlich die Heiligkeit, Gedanken machen und schließlich im 3. und 4. Teil dann zur eigentlichen Fragestellung dieses Vortrages über den Weg der persönlichen Heiligung kommen. Also, wie kann denn ich zur Heiligkeit gelangen? Ja, beginnen wir also zunächst damit, den Hintergrund des heutigen Festes etwas zu beleuchten. Ich setze einmal ganz praktisch mit einer Erfahrung aus meiner eigenen Kindheit an und vielleicht wird der ein oder andere von Ihnen sich darin auch wiedererkennen, ähnliche Erlebnisse gehabt haben. Bei uns, so ist es mir zumindest so noch in Erinnerung, war der 1. November oft häufig ein kalter, grauer, nebelverhangener Novembertag. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen gerade zu Hause aussieht. Bei uns kommt jetzt gerade die Sonne raus in Bad Driburg, aber heute Morgen war es schon auch sehr trüb. Also damals in meiner Kindheit regnete es oder konnte zu dieser Zeit auch schon mal Schnee geben. Nach der Messe am Vortag, die keinen besonders festlichen Charakter hatte, ging es am Nachmittag dann auf den Friedhof zur Gräbersegnung. Auf den Gräbern standen rote Lichter und die Angehörigen der Verstorbenen standen in dunklen Mänteln an den Grabstätten und machten leidvolle Miene. Irgendwie hatte man den Eindruck, dass man einfach bedrückt sein musste. Dazu kam, dass es in unserer Familie einige Spannung gab. Viele waren gekommen, Onkel, Tanten, meine Cousins, aber aufgrund von einigen Lieblosigkeiten, die es einfach zwischen uns gab, war es überhaupt kein freudiges Ereignis, sich nach langer Zeit einmal wiederzusehen. Dann stand man sehr lange, als Kind war es eine endlose Zeit, in der Kälte und wartete, bis der Priester mit dem Ministranten endlich kam und unser Grab an der Reihe war, um gesegnet zu werden. Nach vollzogenem Ritus kehrte ein bisschen Erleichterung ein, denn nun war man von dieser Buße erlöst und kehrte nach Hause in die warme Stube zurück, wobei sich hier die Novemberstimmung aufgrund der Spannungen der Familie fortsetzte. Viele Jahre später trat ich in unsere Gemeinschaft ein, Gemeinschaft der Seligpreisung, und durfte erleben, dass Allerheiligen eigentlich einen Festcharakter hat. Hier war die ganze Kapelle mit sehr hohem Aufwand geschmückt. Unzählige Bilder von Heiligen zierten den Altarraum und wohin man schaute, öffnete sich wie ein Fenster des himmlischen Bereichs. Die heilige Messe war ein einziger Lobpreis über Gottes Barmherzigkeit, die er an uns Menschen immer wieder erweist. Und die Hoffnung auf das ewige Leben und die Schönheit der Liebe Gottes prägte sich da ganz tief in mir ein. Ja, ich kann sagen, die Seele wurde wahrhaft erhoben und ich konnte die göttliche Herrlichkeit fast mit den Sinnen berühren. Eine große Freude prägte den ganzen Tag. Natürlich, auch bei uns gab es hier oder da Schwierigkeiten manchmal, aber trotzdem war eine große Freude dieses Festes. Es gab festliches Essen und am Nachmittag wurden häufig Sketche und Anekdoten aus dem Leben der Heiligen vorgetragen, die einem richtig Lust auf das Leben mit ihnen machten. Was für ein Kontrast zu den Erfahrungen aus meiner Kindheit. Natürlich sind die Feste von aller Heiligen und aller Seelen irgendwie eine Einheit. Aber jedes Fest hat doch eine ganz eigene Prägung. Und es ist sehr schade, wenn die Gebräuche und der Charakter des einen Festes aus vielleicht verständlichen und pastoralen Gründen das andere Fest so überlagert, dass sein ihm ganz eigener Sinn nicht mehr entsprechend erfasst werden kann. Schauen wir doch also kurz auf den Sinn des Festes von Allerheiligen. Die Heiligenverehrung in der Kirche begann schon Mitte des 2. Jahrhunderts. Zunächst blickte man auf das Leben der Märtyrer. In ihrem Zeugnis wurde eine Liebe zu Christus anschaulich, die bis zur Hingabe des Lebens führte und als Vorbild zur Nachahmung und Hoffnung auf das ewige Leben vor Augen gestellt wurde. Eine kultische Verehrung der heiligen Märtyrer ist zuerst bei Polycarp von Smyrna um 155 bezeugt. Ebenso erwies man schon sehr früh den Aposteln als den ursprünglichen Zeugen Christi die Ehre und sehr bald auch herausragenden Bischöfen. Darunter zählt zum Beispiel der heilige Martin von Tours, dessen Fest wir ja sehr bald feiern. Und schließlich wurde die Verehrung der Heiligen weiter ausgeweitet. Auf die Asketen, die Jungfrauen und Witwen aufgrund ihrer außerordentlichen Christusnachfolge. Die Verehrung dieser Heiligen erfolgte durch die Errichtung von Altären, Kapellen und Basiliken und durch Gedächtnisfeiern an ihrem Todestag. Immer war dies aber auch verbunden mit der Bitte um ihre Fürsprache. Um einer ungeordneten Ausweitung der heiligen Verehrung Einhalt zu gebieten, bildete sich bald ein kirchliches Verfahren zur Heiligsprechung heraus. Die Kriterien zur öffentlichen Anerkennung der Heiligkeit waren jene, die im Wesentlichen bis heute Bestand haben. Erstens der Aufweis einer authentischen und radikal hingegebenen Christusnachfolge und ein nachgewiesenes Wunder aufgrund einer erfolgten Anrufung der Fürbitte, die an den bestimmten verstorbenen Heiligen gerichtet wurde. Im heutigen liturgischen Kalender versuchte man in einem gewissen Gleichgewicht einige Heilige exemplarisch aufzunehmen, wobei alle Länder und Zeiten, jeder Lebensstand und Geschlecht und die verschiedenen Ausdrucksformen von Frömmigkeit repräsentiert werden sollten. Insgesamt sind es ohne die drei Hochfeste vom heiligen Josef, Petrus und Paulus und der Geburt des heiligen Johannes des Täufers 168 Gedenktage oder Feste. Die Ursprünge des Festes von Allerheiligen, und zunächst wurden, wie ich besagte, die Märtyrer gefeiert, gehen auf das 4. Jahrhundert zurück. Es ist ein Gedächtnis der Heiligen, die keinen besonderen Eigengedenktag haben. Natürlich gedenkt man erneut auch der großen Heiligen, also wie wir sie in den Kirchen auch sehen, an Bildern, an Statuen, die wir gut kennen, an die wir uns gut erinnern. Aber Allerheiligen ist eigentlich vor allen Dingen das Fest der Heiligen, deren Namen man nicht kennt, der Verborgenen, für die es keinen eigenen Festtag gibt. Man erweckt das Bewusstsein für jene Heiligen, die sonst nicht gefeiert werden. Und das ist sehr wichtig, denn der Fokus auf die großen Märtyrer und herausragenden Heiligen mit teilweise sehr außergewöhnlichen mystischen Gnadengaben haben doch ein wenig dazu geführt, dass die Heiligkeit als erstrebenswertes Ideal für die Gläubigen wie ein persönlich unerreichbares Ziel erscheint. Wir feiern an Allerheiligen also auch die nicht kanonisierten Heiligen. Tatsächlich erscheint uns zu Beginn dieses Monats mit den Festen von Allerheiligen und aller Seelen die kirchliche Gemeinschaft in ihrer ganzen Fülle. Zu Allerheiligen feiern wir die verherrlichte Kirche. Es ist die Kirche des ewigen Ostern. Die Heiligen sind vereint in der Liebe des erhöhten Herrn, der den Tod bezwungen hat und sich in seiner barmherzigen Liebe allen mitteilt, die seinem Ruf gefolgt sind. Diese ist durch die Liebe charakterisiert. Zu aller Seelen feiern wir die leidende Kirche. Das ist die Kirche in ihrer Erwartung der Erlösung, das Fegefeuer oder Purgatorium. Es ist der Ort der Reinigung, Heilung und Vorbereitung auf Vollendung. Dies ist ein adventlicher Zustand, der vorübergeht, in dem sich Gott in seiner barmherzigen Liebe erweist. Dieser Teil der Kirche ist vor allem von Hoffnung geprägt. Schließlich besteht die Gemeinschaft der Gläubigen auch aus der pilgernden Kirche oder, wie wir früher eher gesagt haben, der kämpfenden Kirche. Wir hier auf der Erde befinden uns auf einem Weg, der geprägt ist vom Glauben, der sich in der Liebe erweisen muss. Das ist ein beständiger Kampf der Umkehr und der Entscheidung für Gott. Auf diesem Weg steht uns der Heilige Geist in seiner stärkenden und verwandelnden Kraft bei. Die pilgernde und die leidende Kirche sind nicht von Dauer. Sie gehen auf die Vollendung zu, wo nur noch die Liebe herrschen wird und wo die Gemeinschaft der Gläubigen in Ewigkeit vereint sein wird mit dem Herrn. Dann werden alle Tränen getrocknet sein und die Herrlichkeit des Herrn wird alles überstrahlen. Dort sind schon die Engel und Heiligen versammelt am Thron Gottes und warten, dass auch wir uns zu ihnen gesellen. So betrachten wir in diesen Tagen unser Ziel, auf das wir alle zugehen, die ewige Herrlichkeit. Wir betrachten das Kreuz und unseren Weg der Heiligung und Reinigung durch die Liebe, die wir alle zulassen müssen. Und wir gehen gemeinsam unseren Weg, geführt durch den Heiligen Geist und gestärkt durch die Fürbitte und das Zeugnis der Heiligen. Die Liturgie, besonders in diesem Monat November bis zum Christkönigsfest und bis in den Advent hinein, orientiert uns auf diese ewige Wirklichkeit hin, die wir erwarten. Diese drei Dimensionen der Kirche, die verherrlichte, die leidende und die pilgernde Kirche, sind untrennbar miteinander verbunden. Alles, was auf der Erde geschieht, vollzieht sich in einer dieser kirchlichen Dimensionen. Zunächst im konkreten Hier und Jetzt, dann aber immer auch in der Kirche in ihrer mystischen Wirklichkeit. Meine Sünde ist nicht nur ein persönliches Problem zwischen mir und Gott. Sie trifft immer die ganze kirchliche Wirklichkeit. Sie trübt den allgemeinen Zustand der Heiligkeit der Kirche und im Besonderen die kirchliche Wirklichkeit, in die ich konkret eingebunden bin. Aber vor allem und noch viel mehr geschieht dies, wo Liebe herrscht. Dort, wo ich die Liebe lebe, breitet sich Gottes Heil aus. Jede Geste der Liebe gegenüber dem Nächsten bringt die Welt ihrer Vollendung näher, wie der himmlische Vater sie vorgesehen hat. Die Liebe beschleunigt die Wiederkunft Christi und bereitet uns darauf vor. Das wollen wir dann im zweiten Teil dieses kurzen Vortrages noch ein wenig näher beleuchten. Im ersten Teil dieses Vortrages wurde schon anfangshaft deutlich, dass das Fest aller Heiligen auch etwas mit meiner persönlichen Heiligkeit zu tun hat. Wir schauen aus auf unser Ziel und wir strecken uns danach aus. Die Heiligen sind uns Ermutigung auf diesem Weg und ihre Fürsprache eine echte Hilfe. Leider hat der einseitige Blick auf die Märtyrer und die außergewöhnlichen Heiligen dieses Bewusstsein und die Sehnsucht nach der persönlichen Heiligkeit sehr verdrängt. Wenn man beispielsweise heute jemanden einfach die Frage stellt, auch jemanden, der vielleicht regelmäßig zur Kirche geht, möchtest du heilig werden oder was verstehst du unter Heiligkeit, dann würde man nicht spontan immer eine Antwort bekommen. Der Begriff von Heiligkeit ist uns doch etwas fremd geworden. Größtenteils denkt man doch, die Heiligkeit ist etwas Exklusives, etwas für wenig besonders erwählte oder starke Menschen, für die Helden eben, zu denen ich aufschaue, die mir aber doch irgendwie unnahbar bleiben. Schauen wir deshalb einmal, worauf sich das Verständnis von Heiligkeit stützt. In der Religionswissenschaft bedeutet die Heiligkeit ursprünglich das Unverfügbare, das menschlich unverfügbar ist. Gott ist souverän, nicht von dieser Welt. Er ist der ganz andere und von der Schöpfung völlig verschieden. Gleichzeitig ist der Mensch hingeordnet auf Gott, auch wenn er ihn selber mit seinen Möglichkeiten nur unvollkommen und nicht ganz erfassen kann. Ich zitiere einmal aus dem Lexikon für Theologie und Kirche: Das Heilige muss in der Moderne ein Fremdkörper bleiben, weil es gerade das meint, das nicht zur Disposition steht. Diese Auffassung, die ist doch irgendwie vorhanden. Das Heilige steht nicht zur Disposition und vielleicht darf es auch gar nicht zur Disposition stehen, weil der Mensch immer in dieser Gefahr läuft, doch Gott auf diese Erde herabzuholen, also ihn irgendwie dieser Welt auch anzugleichen. Deswegen ist es auf der einen Seite schon richtig, das Heilige Gott selber steht nicht in der Verfügbarkeit des Menschen. Das muss bewahrt bleiben. Gleichzeitig hat Gott selbst in Jesus Christus die Brücke zu uns geschlagen. Er ist zu uns gekommen. Er hat uns die Heiligkeit nahegebracht. Die radikale Andersheit Gottes müsse also gewahrt bleiben und der Mensch der Moderne wieder die Ehrfurcht und Scheu vor dem Heiligen lernen. Auch wenn es richtig ist, dass Gott sich in seinem Wesen von der endlichen Schöpfung als der ganz andere erweist, wird in dem, was ich zitiert habe, eine typisch moderne Haltung deutlich. Gott wird ins Jenseits verbannt. Tatsächlich gibt es diese zwei Gefahren. Entweder man holt Gott auf diese Erde herab und macht ihn uns so ähnlich, dass der Mensch sich gar nicht mehr zu einem heiligen Leben mit einem unendlichen Gott ausstrecken kann. Oder Gott wird in seiner Verschiedenheit von der Welt so absolut gesetzt, dass er gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat und überhaupt keine Beziehung zu ihm aufgebaut werden kann. Der älteste Beleg für das Adjektiv heilig im hebräischen Kadosch findet sich bei Jesaja 6,3. Es ist der Hymnus der Seraphim, die Gott als den dreimal Heiligen anrufen. Heilig, heilig, heilig. Dieser Ruf ist bei uns in die Liturgie eingegangen, und zwar genau an der Stelle, wo die Eucharistiefeier zu ihrem Höhepunkt gelangt. Wir beten den Gott, den Allerhöchsten an, der sich in seinem Sohn erniedrigt hat und sich in ihm mit uns vereint hat. In jeder heiligen Messe betrachten wir dieses unfassbare Geheimnis, dass Gott, dem sich eigentlich kein Geschöpf nahen kann, sich uns genähert hat. In jeder heiligen Eucharistiefeier vollzieht sich dieses Geheimnis neu, indem er uns so nahe kommt, dass wir mit ihm im Empfang der heiligen Eucharistie geeint werden. Auch hier muss die Spannung aufrecht gehalten werden. Erstens, Gott ist der vollkommen Heilige. Deswegen darf das Sanctus nicht einfach durch ein anderes Lied ersetzt werden. Ihm allein gebührt Anbetung und Ehre. Er allein ist der vollkommen Heilige. Die Dreizahl, dieses dreimal Heilige, drückt die Vollkommenheit Gottes aus. Gleichzeitig sind aber wir zur Heiligkeit berufen. Das ist gerade das Unfassbare seiner Liebe. Gott hat es gewählt, dass wir Anteil haben an seinem Leben und seiner Heiligkeit. Er kommt uns in Jesus Christus nah. Er kommt uns so nah, dass wir mit ihm in eine Beziehung treten können. In eine Beziehung, die unserer Menschennatur entspricht und doch ganz und gar von seiner Heiligkeit geprägt ist. Gott bleibt dennoch Gott. Er ist nicht einfach nur unser Freund und Bruder, den wir so behandeln können, wie wir es mit unseresgleichen tun. Ihm gebührt die absolute Ehre, Dank und Anbetung. Die Sünde des Volkes Israel besteht gerade in der Missachtung dieser Heiligkeit Gottes. Schon im Alten Testament wird deutlich, dass der Mensch zur Anteilnahme an der Heiligkeit Gottes berufen ist. Das Volk Israel ist heilig, weil Gott es aus allen Völkern als sein Eigentum erwählt hat. Im Neuen Testament bekommt dieser Zusammenhang eine starke Bedeutung und wird vertieft. Weil Gott heilig ist, soll auch das Leben der Christen heilig sein, so sagt der erste Petrusbrief. Deswegen werden die Christen selbst auch als Heilige bezeichnet. Das liegt uns heute etwas fern, aber die Begründung dafür ist die Taufe und der Besitz des Heiligen Geistes. Gott selbst hat die Christen mit seiner Heiligkeit in der Kraft des Heiligen Geistes beschenkt und berufen, ihm in seiner vollkommenen Liebe ähnlich zu werden. Die Christen sind deshalb heilig und sollen diese Heiligkeit in ihrem Leben bezeugen. Das Ziel des christlichen Lebens ist die vollkommene Heiligung des Menschen, die in der unmittelbaren Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht gipfelt. Diesem Ziel entspricht die Grundhaltung des Menschen, ist die Ehrfurcht und Anbetung Gottes. Weil alle Gläubigen durch die Taufe die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, sind auch alle Glieder des Volkes Gottes zur Heiligkeit berufen. Das hat insbesondere das Zweite Vatikanische Konzil in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium herausgestellt. Ich zitiere kurz: Das Streben nach Vollkommenheit ist nicht das Privileg einiger, sondern das Bemühen aller Glieder der Kirche. Diese Vollkommenheit oder der Grad der Heiligkeit hängt also nicht von der Stellung ab, die man in der Gesellschaft oder der Kirche einnimmt, sondern einzig und allein von dem Maß der gelebten Liebe. Für uns alle ist es möglich, die Liebe zu leben. Für uns alle ist es auch sozusagen eine geschuldete Antwort Gott gegenüber, der uns in seiner unendlichen Liebe liebt. Ein Laie, der die göttliche Liebe bereitwillig in sein Herz und sein Leben aufnimmt, ist heiliger vielleicht als ein Priester oder Bischof, der sie in geringerem Maß aufnimmt. Ja, vielleicht ist es vielleicht sogar noch viel schwerer, für einen Bischof oder Priester heilig zu sein, da ihnen eine so große Verantwortung für die Kirche und die Seelen übertragen wurde. Deshalb dürfen wir nie nachlassen im Gebet füreinander und im gegenseitigen Bemühen um die Heiligung. Schauen wir nicht, vergleichen wir nicht, sondern mühen wir uns, das zu leben, die Liebe dort zu leben, wo wir sehen, dass Gott uns hingestellt hat, wo wir eingeladen sind, seinem Ruf zu folgen, seine Liebe konkret in meinem Alltag zu verwirklichen. Das ist unsere Aufgabe und das ist auch unsere Berufung, so zu lieben, wie Christus geliebt hat.
Sie hören die Sendung Spiritualität am Hochfest aller Heiligen. Aller Heiligen könnte auch ich einmal dabei sein. Das ist der Titel der Sendung. Und Pater Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Bad Driburg ist unser Referent in dieser Sendung. Er hat uns bereits erklärt, dass Aller Heiligen das Fest all derer ist, die heilig sind, aber vielleicht auch nicht kanonisiert sind, die wir vielleicht mit Namen nicht kennen. Wir sind alle dazu berufen und er hat uns auch schon die biblischen Hintergründe des Festes aller Heiligen erklärt. Wir freuen uns nun auf seine weiteren Ausführungen.
Dankeschön. Ja, nachdem wir ein bisschen die Hintergründe beleuchtet haben zu dem, was wir heute feiern, zu dem, was die Liturgie uns auch in diesem Fest eigentlich näher bringen möchte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass in allem heute, nicht nur im Gottesdienst, sondern dass wir selber uns bemühen, auch diesem Fest eine wirklich frohe und schöne Prägung zu geben, dass wir wieder Geschmack bekommen nach der Heiligkeit, nach der Liebe Gottes. Also nach diesen ersten zwei Teilen, wo wir ein bisschen diese Hintergründe vertieft haben, wollen wir uns jetzt in die Richtung begeben, zu schauen, was kann denn das für konkret für mich auch bedeuten? Die Heiligkeit, der Weg zur Heiligkeit. Wir sind von der Sünde geprägt. Deswegen ist der Weg zur Heiligkeit, bedeutet immer, er ist geprägt auch von einer persönlichen Bekehrung zu einer Umkehr. Manchmal klingt es vielleicht ein bisschen schwer in unseren Ohren. Was heißt Bekehrung? Das ist irgendwie mühsam, das ist irgendwie schwer. Aber vor allem ist es doch, sich herumzudrehen, also sozusagen Gott wieder zuzuwenden. In der Sünde hat sich der Mensch abgekehrt von Gott, wie der verlorene Sohn den Vater verlassen hat. Er hat ihm den Rücken zugekehrt und sich von ihm entfernt. Bekehrung heißt also wirklich eine 180-Grad-Wendung zu machen auf Gott zu, sich ihm wieder annähern und seine Liebe erwidern. Wir haben gesehen, dass Gott den Menschen dazu berufen hat, an seinem Leben, an seiner Heiligkeit Anteil zu nehmen. Das war schon immer der Plan Gottes mit dem Menschen. Vor dem Sündenfall besaß der Mensch diese göttliche Liebe in einer gewissen Vollkommenheit. Diese Heiligkeit haben Adam und Eva durch den Sündenfall verloren. Die Folge davon war der Tod und der Verlust der Anschauung Gottes, auch der Kenntnis Gottes. Für uns ist es schwer, wirklich zu erfassen, wie groß die Liebe Gottes ist. Gibt es nicht oft in unserem Hinterkopf doch so einen kleinen Vorhalt, so eine kleine Anklage: Herr, warum muss ich das hier eigentlich ertragen? Herr, bist du wirklich gut zu mir? Erhörst du wirklich meine Bitten? Warum so viel Leid in dieser Welt, in meinem Leben? Wir können Gottes Liebe nicht mehr wirklich verstehen. Viele Folgen, die damit verbunden sind, mit dem Sündenfall, lasten auf uns. Auch unsere Beziehungen untereinander sind geprägt. Wir wissen gut, dass nach dem Sündenfall Adam und Eva sich die Schuld gegenseitig zugewiesen haben. Also nicht nur die Beziehung zu Gott ist gebrochen, sondern auch die Beziehung untereinander wird auf einmal durch die Sünde kompliziert. Das ist nicht mehr das, was im Himmel sein wird, wo es keine Träne mehr geben wird, wo wir alle mit Liebe miteinander als Familie vereint sein werden, wo gegenseitige Annahme, gegenseitiges Verständnis in der Liebe da sein wird, wo es nicht Verurteilen, gegenseitiges Aufrechnen, Vergleichen geben wird, das, was uns oft in den Herzen bewohnt. Durch die Erbsünde leiden alle Menschen aller Generationen an diesem Verlust der Fülle des Lebens, wie sie Adam und Eva vor dem Sündenfall gehabt haben. Der Weg zur Heiligkeit, also zur Anteilnahme an der Liebe Gottes, besteht notwendig also in einer Bekehrung, in einer Abkehr von der Sünde und im Bemühen, das Gute zu tun, zu lieben, wie Gott liebt. Die Heiligkeit ist also einerseits ein besonderes Geschenk, das wir empfangen dürfen. Es ist ein Privileg, keine mühsame Pflicht. Und die Heiligkeit ist zweitens schön. Sie entspricht unserer tiefsten Sehnsucht, unserer Berufung. Sie ist tief eingeschrieben in unser Innerstes. Wir sind auf der Suche nach dem Glück, nach dieser Fülle des Lebens. Wir sind zum Leben berufen. Wir sind dazu berufen, an Gottes Liebe Anteil zu haben. Das ist zutiefst in unserem Herzen eingeschrieben. Alle Suche in dieser Welt, die vielleicht in falsche Richtungen gehen, sie sind doch eine Suche nach dieser tiefsten Wahrheit, nach der Beziehung mit Gott selber. Die Heiligkeit nicht zu lieben oder nicht zu wählen, bedeutet, das Leben zu verneinen, wie Gott es für uns wünscht und wie er sich uns schenken möchte, also wie er uns eigentlich glücklich machen möchte. Dieses Leben, wie Gott es uns schenkt, seinen Plan des Lebens, diesen abzulehnen, die Folge davon wäre der Tod. Welches Drama doch! Welches Drama, wenn wir unseren eigenen Vorstellungen von Glück folgen, die doch oft nicht dieses beinhalten, was Gott für uns möchte, sein Plan der Liebe mit uns. Gleichzeitig wissen wir um unsere Schwächen. Wir fallen immer wieder in die gleichen Fehler und sind sehr unbeständig in unserer Treue gegenüber Gott. Aber das heutige Fest zeigt uns, dass es möglich ist, heilig zu werden. So viele Heilige haben es vor uns schon geschafft. Die heilige Therese hat einmal gesagt, dass es uns gut tun würde, nicht nur um die Siege der Heiligen zu wissen, sondern auch um ihre Fehler und die Situation, wo sie gefallen sind. Um dann auch zu wissen, wie sie sich wieder erhoben haben, wie sie weitergegangen sind, wie die Barmherzigkeit Gottes in ihrem Leben dann auch gegriffen hat. Die Heiligen waren keine Perfektionisten. Sie haben oft Schweres in ihrer Kindheit erlebt. Manche waren ängstliche Menschen, manche traumatisiert, manche trugen große körperliche oder psychische Wunden. Manche haben ihr Leben lang mit ihren Lastern gekämpft und sind gefallen. Denken wir an die biblischen Heiligen. wie ein Petrus, der den Herrn dreimal verleugnet hat, eine Maria Magdalena, die vor der Begegnung mit Jesus ihre Liebe woanders gesucht hat, oder selbst die Jünger, die mit dem Herrn auf dem Weg waren, die Donnersöhne, die streitenden Apostel, die gegenseitig geschaut haben, wer den besseren Posten bekommt. Denken wir an eine heilige Maria von Ägypten, die lange Zeit ein Leben als Prostituierte in Alexandrien geführt hat und in der Folge lange und sehr schwer mit Versuchungen in diesem Bereich zu kämpfen hatte. Das Konzil von Trient bekräftigt diesbezüglich, dass niemand während des ganzen Lebens alle, auch die lässlichen Sünden, ohne besonderes von Gott verliehenes Vorrecht meiden könne, wie es die Kirche von der seligen Jungfrau lehrt. Gott möchte nicht, dass wir fallen, aber offensichtlich wird es in unserem Leben immer diese Fallen geben, dieses Fallen und wieder Aufstehen. Wir brauchen seine Gnade, weil wir selber zu schwach sind. Dies soll uns keineswegs entmutigen, sondern ermutigen. Denn wir stehen in diesem Kampf nicht allein und die Engel und Heiligen stehen uns auf unserem Weg bei. Es gibt eine sehr schöne Passage aus dem Katechismus. Der Christ, der sich mit der Gnade Gottes von seiner Sünde zu läutern und sich zu heiligen sucht, steht nicht allein. Das Leben jedes einzelnen Kindes Gottes ist in Christus und durch Christus mit dem Leben aller anderen christlichen Brüder in der übernatürlichen Einheit des mystischen Leibes Christi wie in einer mystischen Person in wunderbarem Band verbunden. Diese Verbundenheit mit unseren Geschwistern im Himmel ist nicht eine rein theoretische, sondern eine faktische Gegebenheit. Stellen wir uns vor, dass unsere Kapelle heute voll ist mit Heiligen, so dass wir fast keinen Platz mehr bekommen. Wie in einer menschlichen Beziehung des Vertrauens und Liebe gibt es ein Teilen der Güter zwischen uns und ihnen, so dass uns die Verdienste der Heiligen selber zugutekommen. Ich zitiere erneut aus dem Katechismus. In der Gemeinschaft der Heiligen besteht unter den Gläubigen, seien sie bereits in der himmlischen Heimat oder sühnend im Reinigungsort oder noch auf der irdischen Wanderschaft, in der Tat ein dauerhaftes Band der Liebe und ein überreicher Austausch aller Güter. In diesem wunderbaren Austausch kommt die Heiligkeit des einen den anderen zugute, und zwar mehr als die Sünde des einen dem anderen schaden kann. So ermöglicht die Inanspruchnahme der Gemeinschaft der Heiligen dem reuigen Sünder, dass er von den Sündenstrafen früher und wirksamer geläutert wird. Ist das nicht schön? Die Heiligkeit des anderen kommt mir selber zugute. Wir erstreben die Heiligkeit also nicht einfach nur für uns selber, sondern zum Wohl für das ganze Volk Gottes. Die Heiligkeit ist also auf der einen Seite ein Gnadengeschenk von Gott und gleichzeitig eine Verheißung. Ein Weg der steten Vervollkommnung, auf dem wir unterwegs sind und auf dem wir von Gott besondere Hilfen bekommen. Vor allem aber ist wichtig, dass wir uns klar für die Heiligkeit persönlich entscheiden. Die verheißene Seligkeit stellt uns vor wichtige sittliche Entscheidungen. Sie lädt uns ein, unser Herz von bösen Trieben zu läutern und danach zu streben, Gott über alles zu lieben. Sie lehrt uns: Das wahre Glück liegt nicht in Reichtum und Wohlstand, nicht in Ruhm und Macht, auch nicht in einem menschlichen Werk. Mag dieses auch noch so wertvoll sein, wie etwa die Wissenschaften, die Technik und die Kunst, und auch in keinem Geschöpf, sondern einzig in Gott, dem Quell alles Guten und aller Liebe. Vor dem Reichtum beugen alle die Knie. Ihm huldigt die Menge, die ganze Masse der Menschen instinktiv. Sie bemessen das Glück nach dem Vermögen und nach dem Vermögen bemessen sie auch das Ansehen. All das kommt aus der Überzeugung, dass man mit dem Reichtum alles könne. Reichtum ist eines der heutigen Idole und die Bekanntheit ein anderes. Die allgemeine Bekanntheit, die Tatsache, dass man bekannt ist und in der Welt Aufsehen erregt, was man ein Presserenommee nennen könnte, ist nun zu etwas in sich Gutem geworden, zu einem höchsten Gut, zu einem Gegenstand wahrer Verehrung. Ein Wort von John Henry Newman zitiert im Katechismus in der Nummer 1723. Der Weg der Heiligkeit als ein Weg der Umkehr bedeutet also, dass der Weg der Vollkommenheit als Nachfolge Christi vom Geheimnis des Kreuzes geprägt ist. Ja, es gibt keine Heiligung ohne Entsagung und geistlichen Kampf. Das Kreuz provoziert uns immer zu einer Entscheidung der Liebe, denn das wahre Kreuz ist ein Mysterium, das wir nicht mit dem Verstand begreifen können, jedenfalls nicht vollständig. Aber wir können uns immer entscheiden zu lieben, selbst das, was wir nicht verstehen können. Ja, Gott fordert uns sogar auf, ihn zu lieben, auch in den Plänen, die nicht unsere sind, auch in den Plänen, die uns übersteigen. Die Liebe bewirkt, dass wir über uns hinauswachsen und unsere Liebe Gott ähnlich wird. Die liebende Annahme des Kreuzes schenkt uns eine Vereinigung mit Christus auf eine Weise, die auf anderen Wegen nicht erreicht werden kann. Fassen wir abschließend noch einmal kurz zusammen. Durch die Taufe haben wir alle Anteil am Heiligen Geist, der uns heiligt und mit Gott durch die Teilnahme am Leben Christi vereint. Wir können hier von einer ontologischen, also von einer zum Wesen der christlichen Identität gehörenden Heiligkeit sprechen. Aus dieser Einheit mit dem Leben Christi entspringt eine sittliche Verantwortung, nämlich das persönliche Bemühen um die Heiligkeit. Alle sollen, wie das Konzil betont, die Heiligung, die sie empfangen haben, mit Gottes Gnade im Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen. Alle sollen leben, wie es sich für Heilige gehört, und sich als auserwählte Heilige mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld bekleiden. Kolosserbrief 3,12. Gerade durch die Heiligung jedes Einzelnen wird eine neue menschliche Vollkommenheit in die irdische Gesellschaft eingebracht. Die Dienerin Gottes Elisabeth Lesueur sagte: Jede Seele, die sich erhebt, erhebt damit auch die Welt. Das Konzil lehrt, dass durch die Heiligkeit auch in der irdischen Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert wird. Dazu sind uns von Gott vielfältige Gaben und Charismen geschenkt. Es fehlt uns nicht an Mitteln und Hilfen, die Probleme und Leiden dieser Welt zu überwinden. Jeder von uns besitzt verschiedene Aufgaben und ist in verschiedene Situationen hineingestellt. Deswegen wird auch in verschiedenen Verhältnissen und Diensten die eine Heiligkeit von allen entfaltet. Es kommt also darauf an, dass jeder seiner Berufung entsprechend die von Gott geschenkte Heiligkeit individuell interpretiert. Die Heiligen sind nicht alle gleich, zum Glück, aber immer geht es darum, die Liebe zu leben und den anderen zu dienen. Dies kann auf sehr vielfältige Weise geschehen, so wie Gott jedem in der Familie, im Laienstand, innerhalb der Ordens- oder Priesterberufung seine Gnade schenkt. Versuchen wir nun im letzten Teil dieses Impulses zu schauen, was die Heiligkeit für mich persönlich ganz konkret bedeutet. Sicher muss das jeder in seiner persönlichen Situation vom Heiligen Geist zeigen lassen und dann ergreifen. Zunächst betrifft es keine außergewöhnlichen Dinge. Das Konzil weist vor allem auf die Wichtigkeit hin, alles mit Gott zusammenzutun, also nicht zwei Welten zu schaffen. Eine säkulare, weltliche und eine geistliche, die nicht miteinander verbunden sind, sondern dass wir bei der Erfüllung unserer Alltagspflichten die Vereinigung mit Christus anstreben, denn von dieser hängt die Fruchtbarkeit all unseres Tuns ab. In uns muss also ständig diese Leitfrage vorhanden sein: Jesus, wie würdest du dich denn in dieser Situation verhalten? Was würdest du als nächstes tun? Der Heilige Geist wird uns dann zunehmend eine innere Sensibilität für das Gute und Schöne, für das Heilige zeigen, aber auch das, was Gott entgegensteht, was uns von ihm entfernt, und Gottes Gnade wird uns auch die Kraft dafür geben, dies dann zu tun oder zu meiden. Immer werden wir dabei an unsere Grenzen stoßen, sodass wir uns manchmal vielleicht auch entmutigen lassen. Scheint der Weg der Heiligkeit für uns oft schwer und unsere Schwächen zu groß, um diesen Weg zu gehen. Ich erinnere mich an einen Tag zu Beginn meines Ordenslebens, als ich am Mittagstisch saß und unfähig war, meinem Nachbarn einen Liebesdienst zu erweisen. Wir bemühten uns damals nicht nach etwas zu bitten, sondern jeder sollte aufmerksam darauf sein, was der andere gerne hätte oder bräuchte, um es ihm dann anzubieten, ohne dass er selbst darum bäte. Nun wurde deutlich, dass mein Nachbar gerne ein Glas Wasser hätte, und der Krug stand direkt vor mir. Aber den ganzen Tag schon war ich in einem inneren Kampf und vollkommen blockiert. Stellen Sie sich vor, ich war nicht in der Lage, diesen doch so kleinen Liebesdienst zu tun. Nicht einmal das. Wie oft sind wir doch in uns selbst gefangen oder aus irgendwelchen Gründen blockiert, die Liebe zu leben, auch in den ganz kleinen Dingen. Ich möchte hier noch einmal kurz die Kraft des Heiligen Geistes ansprechen. Es ist wahr, dass wir aus uns selbst heraus nicht viel vermögen. Sagt nicht der Herr selbst, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen? Also geht es darum, in allem die Einheit mit Christus zu suchen. Das geschieht vor allem im Gebet. Das Gebet ist eine starke Kraft, die uns befähigt, das Gute zu tun. Es ist aber vor allem eine Kraft, die uns innerlich verwandelt. Wenn wir beten, dann erfüllt uns der Heilige Geist. Es ist nicht nur so, dass er uns dann verschiedene Gaben mitteilt, sondern vor allem teilt er sich uns selber mit. Sobald der Heilige Geist aber in uns machtvoll wirkt, werden wir verwandelt. Das Gebet ist also der erste Ort oder vielmehr ein Ereignis, das uns heiligt, uns verwandelt. Der Heilige Geist selber bewirkt in uns die Heiligung. Er reinigt uns, er heilt uns von unseren Wunden und er stärkt unsere Einheit und Kommunion mit Christus. Deswegen gibt es vor allem unserem Tun nichts Wichtigeres für unsere Heiligung als das Gebet. Nehmen wir uns daher immer eine feste Zeit am Tag, beständig und in Treue, eine Zeit, die nicht zu kurz bemessen ist. Ich denke, eine halbe Stunde des Gebetes ist dringend notwendig für unsere Heiligung. Tun Sie sich selbst etwas Gutes. Sagen Sie, heute will ich mir etwas Gutes tun. Ich will dem Heiligen Geist erlauben, in mir sein Werk weiter fortzusetzen. Ich will Gott erlauben, mich zu lieben und mich zu heiligen. Also werde ich jetzt beten. Und Sie wissen, dass manche Operationen viel Zeit brauchen. Gott, müssen wir diese Zeit zum Handeln in uns geben. Die Einflüsse der Welt sind in der heutigen Zeit so stark, dass das Gebet kein Luxus ist. Ich würde fast sagen, es ist wichtiger als zu anderen Zeiten. Wenn wir nicht zu einem intensiven Gebet zurückfinden, werden wir persönlich, aber auch gesellschaftlich keine positiven Fortschritte machen. Einen letzten Punkt möchte ich noch ein wenig herausstellen, der mit dem Aspekt des Gebetes zusammenhängt. Häufig haben wir die Vorstellung, dass ein heiligmäßiges Leben darin besteht, heroische Akte zu setzen und viel Gutes für die Kirche und die Menschen zu tun oder aufgrund mystischer Gnaden zu leiden oder Wundertaten zu vollbringen. Wenn wir heute das Fest aller Heiligen feiern, dann feiern wir nicht zuerst die großen Heiligen, die häufig einen besonderen Festtag im liturgischen Jahreskreis besitzen. Vielmehr feiern wir alle Menschen, die sich ganz vom Herrn haben berühren lassen. Wie ich schon von der heiligen Therese gesagt habe, nichts gibt uns die Sicherheit zu glauben, dass die kanonisierten Heiligen auch die größten Heiligen sind. Entscheidend ist, dass die Heiligen ganz Ja zur Barmherzigkeit Gottes gesagt haben und diese in ihrem Leben empfangen haben. Sie haben die Gnade der Kindschaft vollkommen gelebt, indem sie sich von Gott haben führen lassen und sein Wirken in ihrem Leben zugelassen haben. Diese Begegnung mit Jesus, ich hatte es schon angedeutet, vollzog sich häufig in einer großen seelischen, physischen und psychischen Armut. Wir hören im heutigen Evangelium der Festmesse die Seligpreisung, weil es die Heiligen sind, die geweint haben, die verfolgt wurden, die gehungert haben. In diesen Situationen sind sie Gott begegnet, der sie aufgerichtet und getröstet hat. Sie haben sich mit ihrem Leben versöhnt, auch wenn es teilweise schwere Schicksale waren. Denken wir an die Kinder von Fatima, an Bernadette von Lourdes. Wir sehen manchmal nur die außerordentlichen Gnaden, die sie empfangen haben. Aber häufig wurden die Heiligen von ihren eigenen Familien und Freunden verstoßen, missverstanden und mussten viel Leid ertragen. Entscheidend dabei ist, immer auf Gott zu vertrauen und ihn darin zu lieben. Denken wir an eine Mutter Teresa, die während Jahrzehnten eine innere Nacht, eine Gottesferne erlebt hat. Aber trotz dieser Leiden, die Gott in seiner Weisheit zu unserer Reinigung und Erlösung zulässt, hat sie ersehnt, Gott mit all ihrem Vermögen zu lieben. Auch die Heiligen waren Sünder wie wir, aber sie haben sich von Gott aus der Dunkelheit ins Licht führen lassen. Viele haben mit ihren Wunden und Verletzungen zeitlebens zu kämpfen gehabt, aber sie haben sich niemals entmutigen lassen und auf Gott vertraut. Wir feiern heute also auch die unbekannten, anonymen Heiligen, um die niemand weiß. Jene, deren Namen niemals bekannt sein werden. Sie, die wie Fische in der Meerestiefe nur der Vater im Himmel kennt und die ein Geheimnis der Liebe mit ihm gelebt haben. Wir feiern auch die Heiligen unserer Familien. Es gibt keine Person unter uns, die in ihrem Stammbaum nicht einen Heiligen hätte. Wie oft gibt es in der Familie Menschen, die ihre Krankheit in Liebe getragen haben? Großmütter oder Väter und Mütter, die täglich für ihre Familie gebetet und geopfert haben. Bin ich nicht vielleicht auch ein Kind ihrer Tränen, ihrer Gebete und Mühen? Ich persönlich weiß ganz sicher, dass ich meine Bekehrung und meinen Weg zum Priestertum ein gutes Stück dem Rosenkranzgebet meiner Oma zu verdanken habe, den sie täglich gebetet hat. Ohne dieses Gebet hätte ich mich weiter im Leistungssport und in der Suche nach Selbstverwirklichung verirrt. Jede Gnade, die ich täglich empfange, ist sie nicht auch eine Frucht des Gebetes der Heiligen? Und hier meine ich der verborgenen Heiligen hier auf der Erde. Wir feiern heute sogar heiligmäßige Menschen, die vielleicht nicht einmal getauft sind. Das Konzil lehrt uns, dass Gott seine Pläne des Heils mit den Menschen verwirklicht auf Wegen, die wunderbar und uns verborgen sind. Christus selbst erscheint in Träumen und auf verwunderbare Weise den verschiedensten Menschen, soweit sie auch immer von Gott entfernt sein mögen. Ich kenne Mörder und Gefangene, die im Gefängnis eine Begegnung mit Jesus hatten und sich unter Tränen bekehrt haben. Sie fingen auf einmal an, ihre Gefängniszelle in eine Klosterzelle zu verwandeln, um sich im Gebet zu heiligen. Die Heiligkeit ist nicht gleichzusetzen mit einem moralischen Perfektionismus. Auch der Schächer am Kreuz, dem Jesus das Paradies versprochen hat, hatte kein lobenswertes Leben vorzuweisen. Aber er hat die Barmherzigkeit Gottes in der Stunde seines Todes empfangen und ist von Jesus heilig gesprochen worden. Unsere Wunden, psychischen Verletzungen, die Folgen unserer Sünden können tatsächlich eine bevorzugte Tür sein, um das erlösende Heil Gottes zu empfangen. Sagt Jesus nicht, dass uns die Zöllner und Sünder ins Himmelreich vorangehen werden? Der Alkoholiker, der zeitlebens geschwächt sein wird, der aber aus Liebe auf die Flasche Bier verzichtet, selig wird er sein. Und vielleicht wird er sogar ein heiligmäßigeres Leben führen als ein Ordensmann, der nicht so starken Versuchungen ausgesetzt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, so ist die Heiligkeit für jeden von uns möglich. Haben wir Mut, gehen wir voran, die Liebe in unserem Leben zu verwirklichen, so wie Christus sie uns vorgelebt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Gedanken möchte ich gerne abschließen mit einer Stelle aus dem Römerbrief und Ihnen dann den Segen geben. So heißt es im Römerbrief im 8. Kapitel: Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Wir danken dir, Herr, dass du uns alle zur Heiligkeit berufen hast. So bitten wir dich um deinen besonderen Segen, um deinen Schutz vor allem Bösen und um deine Stärkung in allen Prüfungen. Sei uns nahe mit deiner Liebe und vollende das Werk, das du in uns begonnen hast. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
So wünsche ich Ihnen Gottes Frieden und einen frohen Festtag noch heute. Alles Gute.
Alles Gute, Pater Johannes Maria Poblotzki aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Bad Driburg. Danke für den Vortrag heute zum Hochfest aller Heiligen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org wird er heute Nachmittag bereits zum Download verfügbar sein. Ab morgen ist auch wieder unser CD-Dienst für Sie da, wo Sie den Vortrag unter der Telefonnummer 08328 921 120 bestellen können. Und morgen früh in der Nacht, im Nachtprogramm von Radio Horeb, wird der Vortrag auch noch einmal wiederholt. Ich sage Ihnen auf Wiederhören, wünsche Ihnen alles Gute, einen gesegneten Festtag aller Heiligen, Ihr Andreas Büscher.